egal, was ihr mir vorwerft. Ich vergebe mir selbst. Und außerdem vergibt mir Gott. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Ihrem evangelisch-lutherischen Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. Ihr habt mit diesem Satz begonnen, aus einem sehr einfachen Grund. Es ist der Kern, das Substrat des morgigen Predigttextes. Ich werde jetzt noch einmal sagen, dann gibt es eine Pause und dann bitte ich Sie wirklich ganz herzlich in dieser Pause, sind 30 Sekunden werden es sein, zu überlegen, wie dieser Satz auf Sie wirkt. Egal, was ihr mir vorwerft, ich vergebe mir selbst. Und außerdem vergibt mir sowieso Gott. Na, meine Lieben, wie kam das jetzt bei Ihnen an? Also, der Witz bei der ganzen Geschichte ist, dass wir heute einen ganz, ganz eigenartigen Predigttext vor uns haben. Er ist theologisch wunderbar, traumhaft. Er ist für den einzelnen Christen super, ultra toll, denn es geht einfach darum, dass ein Mensch, der angegriffen wird, der verleumdet wird, es geht hier um den Apostel Paulus, es geht, der Predigttext, den finden Sie im 1. Korintherbrief, 4. Kapitel, die ersten 5 Verse, natürlich als Christ ganz klar sagen kann, was wollt ihr eigentlich von mir? Selbst wenn ich einen Fehler gemacht habe, so lebe ich ja von der Vergebung her. Also ihr könnt jetzt nicht auf ewig auf mir da herumhacken und ihr könnt eigentlich überhaupt nicht auf mir herumhacken. Ganz praktisch genommen, und wenn Sie ehrlich sind, waren Sie jetzt der Ansicht, wenn Sie nicht wissen, woher das kommt, und dass das Paulus gesagt hat, ich habe irgendwas ganz was Böses getan. Und das ist so irgendeine Verteidigung, um nicht dazu stehen zu müssen, dass ich irgendwas ganz was Böses getan habe und versuche mich jetzt irgendwie theologisch herauszureden. Der heutige Predigttext ist so absolut faszinierend, weil er theologisch absolut richtig ist, und weil Paulus gleichzeitig einen unfassbaren, praktisch taktischen Fehler gemacht hat. Worum geht's? Der Hintergrund ist der, dass Paulus diese Gemeinde in Korinth gegründet hat. Da war er anscheinend ein Jahr oder so. Da waren dann ein paar Leute zusammen, dann ist er weg, ist woanders hin, Gemeinde gründen gegangen und kriegt dann eine Nachricht, dass es in Korinth zugeht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und er hat jetzt auch keine klare Vorstellung davon, was dort überhaupt passiert. Wir, um jetzt eine unglaublich lange Diskussion auf den Punkt zu bringen, gehen heute davon aus, dass nicht nur Sektierer, sondern Leute, höchstwahrscheinlich die überhaupt keine Christen waren, sogenannte Gnostiker, die also eine Religion vertreten haben mit zwei Göttern, einem Guten, einem Bösen, in Korinth gelandet sind und sich auf die Arbeit des Apostels Paulus gesetzt haben, um diese christliche Gemeinde in eine gnostische, also Zweigöttergemeinde, umzudrehen. Wir wissen höchstwahrscheinlich heute besser, was in Korinth abgeht, als es Paulus gewusst hat. Wie ist das möglich? Ist sehr einfach. Paulus kriegt nur ganz bruchstückhafte Informationen, das ist klar. Wir haben heutzutage aus dem Umfeld viel, viel mehr Informationen, was sich in dieser Zeit religiös allgemein getan hat. Ganz klar ist, dass diese Leute, die diese Gemeinde umdrehen wollten, das heißt eigentlich aus der christlichen Kirche rausreißen wollten, einen Schmäh verwendet haben, und zwar einen ganz, ganz einfachen, sie haben Dreck geschmissen. Sie haben den Apostel Paulus verleumdet bis zum Tod hinaus. Und das ist jetzt eine Situation, die uns immer und immer wieder passieren wird. Ist ja absolut faszinierend, was man immer wieder hört, was über einen geredet wird. Man steht sehr oft mit offenem Munde da und denkt sich, was ist jetzt los, um Gottes Willen? Es kommen also irgendwelche unfassbaren Dinge daher. Also ich weiß zum Beispiel, dass es ein Gerücht über mich gibt hier in dieser Gegend, dass ich ganz, ganz lange in Afrika in der Mission war. Ich war in meinem Leben noch nicht in Afrika und in der Mission schon gar nicht. Also das ist ja noch etwas Positives, aber wahrscheinlich werden irgendwelche Leute über mich auch wirklich böse Dinge sagen. Jetzt ist das eine der blödesten, furchtbarsten und gemeinsten Situationen, die einem passieren kann. Es wird einfach Dreck geworfen. Und was tust du da? Paulus, und das ist jetzt eine ganz doppelseitige, also zweischneidige Geschichte, schreibt auf der einen Seite sich selbst, eine theologische Wahrheit. Und das ist das Wunderbare, weil das nehmen wir und sagen, okay, zunächst einmal, und das ist der Anfang und das Ende aller christlicher Diskussion, ich lebe von der Vergebung her. Wir leben von der Vergebung her. Bevor wir irgendwas anderes tun, geht's einmal an mit Vergebung. Und das ist wunderbar und traumhaft. Ich werde dann noch drauf eingehen. Auf der anderen Seite macht er sozusagen taktisch, strategisch, aber auch kommunikationstheoretisch den größtmöglichen Fehler. Er sagt etwas, was völlig wahr ist und gibt damit natürlich seinen Gegnern die absolute Munition. Motto, wenn der schon sagt, er lebt von der Vergebung her, dann muss er ja was falsch gemacht haben. In der Tat sind offenkundig die Dinge nachher in Korinth auch völlig entartet. Paulus muss also dann wirklich als der letzte Dreck gegolten haben. Vielleicht reichte dieser eine Satz, der für Paulus so wichtig ist, der für jeden Christen grundlegend ist, und jetzt kommt aber das Entscheidende. Seelsorgerlich gesprochen bitte ich Sie um eines von ganzem Herzen, um Ihre eigenen Seele willen. Wenn Sie jemanden mit Dreck bewirft, wenn Ihnen jemand Böses will, dann sagen Sie ihm das nicht. Paulus ist viel zu ehrlich, Paulus ist viel zu offen. Paulus reißt sein Herz auf, zeigt sein Herz her. Ja, und was machen Menschen, die wirklich bessern? Naja, sie stechen natürlich sofort einen Dolch hinein. Ist eh klar. Das ist das Doppelschneidige dieses Predigttextes. Wir alle leben einzig und allein von der Vergebung her. Das Ganze wird erst in dem Moment wirklich spannend, wo man das Gefühl hat, ui, jetzt habe ich wirklich was falsch gemacht. Ganz spannend, warum hat der Karl Barth, der große, große evangelische Theologe, am allerliebsten nicht in der Universität geredet, sondern im Gefangenenhaus. Hat einen ganz, ganz einfachen Grund, weil er dort ganz, ganz viele Menschen vorgefunden hat, die wirklich was Böses dran haben, denen das bewusst geworden ist, die dazu gestanden haben und die dann wirklich komplett, absolut und total in dieser Situation des Gefängnisses und auch der Entlassung des nachherigen Lebens nur noch und wirklich und ohne jede Rumrederei von der Vergebung her leben konnten. Das ist sozusagen das Leben des Christen. Wir machen eh immer wieder Blödsinn. Das reicht noch nicht. Man muss wirklich sagen, also dieses oder jenes habe ich falsch gemacht. Wenn Paulus, was wir von seiner Persönlichkeit wissen, könnte sie zum Beispiel vorwerfen, na, ich hab schon einiges verhaut, ich bin übersensibel. Also das war Paulus in heutigen Worten mit Sicherheit. Ich habe, was weiß ich, was für Fehler gemacht in meinem Auftreten. Das ist eigentlich, wenn ich Missionar sein will, wirklich ein schwerer Fehler, weil als Missionar muss der gewisse Coolness haben, also ein guter Missionar müsste auch im Stand sein, zum Präsidenten der USA gewählt zu werden. Er muss also mit PR umgehen können und. Das war Paulus mit sicher nicht. Der war ein hypersensibler, unglaublich anfälliger Mensch, der höchstwahrscheinlich auch alle möglichen psychosomatischen Erscheinungen gehabt hat. Das kann er sich, wenn er will, alles vorwerfen. Er kann es sich selbst vorwerfen. Dann muss er wissen, dass alle seine Fehler vergeben sind. Sehen Sie jetzt hier den großen Unterschied zwischen Fehler und Sünde. Das ist überhaupt eine Geschichte, die in der evangelischen Kirche etwas ist, was theologisch nicht geklärt ist. Klar, wir leben von der Vergebung her, meinen davon aber von der Sünde her. Wir meinen noch viel öfter, wir machen alle Fehler, was eigentlich schon wieder ganz was anderes ist, aber unser Gott ist so großartig, dass er uns auch die Fehler vergibt. Obwohl zwischen Sünde und Fehler komplett zu unterscheiden ist, ist es die tiefste Form des Glaubens, zu sagen, na, mir sind auch alle meine Fehler vergeben und jetzt mache ich damit ernst mit der Vergebung Gottes, indem ich sage, ich vergebe mir selbst. Psychologisch, psychodynamisch, psychotherapeutisch kann man gar eine ganz einfache Sache sagen. Erst der Mensch, der sich selbst vergeben hat, der lebt die Vergebung von Gott her wirklich. Und das ist genau das, was ich Ihnen sagen möchte. Wenn Sie morgen in der Kirche sind, wenn Sie morgen da beim Sündenbekenntnis, Zusprechung der Gnade, der Vergebung sagen, gut, Gott hat mir vergeben und nicht sagen, und jetzt vergib ich mir auch, dann ist es noch ein Schritt zu wenig. In der Tat bedeutet von der Vergebung her leben, dass ich mit der Vergebung Gottes so ernst mache, dass ich mir selbst vergebe. Und dann erkennen Sie bitte, dass das der größte Schatz ist, das Wunderbarste. Und dann halten Sie sich an den guten alten Satz Jesu, man wirft Perlen nicht vor die Säue. Das heißt auf gut Deutsch, jemand, der Sie verleumdet, wie es dem Apostel Paulus geschehen ist, jemand, der Ihnen Böses will, jemand, der Ihnen etwas stehlen will, das war die Situation des Paulus, der klaut mir jemand, der stiehlt mir jemand eine ganze Gemeinde, dem wirft man seine Perlen nicht vor die Füße. Der größte Schatz, den wir haben, ist die Tatsache, dass uns so sehr vergeben ist, dass wir uns selbst vergeben können. Dass wir mit Vergebung wirklich radikal ernst machen können. Und genau das behält man für sich. Das teilt man mit Menschen, die einem so nahe stehen, die einem so lieb sind und denen man selbst so lieb ist, die damit umgehen können, mit denen kann man drüber reden, aber man schreibt es nicht in einen Brief rein. Man schreibt es schon gar nicht in einen Brief hinein, den das Gegenüber, das Böse gegenüber lesen wird und natürlich sofort benutzt. Denken Sie nochmal nach. Die ersten 30 Sekunden des Schweigens, wenn Sie jetzt gesagt haben, aha, der hat was angestellt, dann wären Sie nicht in dem Bereich drinnen. Wenn Sie leid sind, die sagen, jo, passt, nicht? Ich ja auch, immer dieses furchtbare Verfallen in den Dialekt, ich hasse es. Ich weiß ja auch, dass ich mir ständig vergeben muss, nur so kann ich leben. Dann sind Sie im Richtigen drinnen. Wenn noch nicht, dann ist es noch einiges an Arbeit, meine Lieben. Das ist das Entscheidende. Ich selbst erlebe als Pfarrer ständig die Menschen, die darum ringen. Ich erlebe ständig Leute, die sagen, ja, Gott hat mir vergeben. Ich schaue den an und sage, denk mir in dem Moment, aber du bist sowas von unversöhnt. Du bist niemand, der sich selbst endlich annimmt mit selbst seinen ganzen Sünden und Fehlern. Das ist etwas, was du noch lernen musst. Und das ist eine Geschichte, die geht nicht so Schlag auf Schlag, das braucht schon seine Zeit. Und meine Lieben, wir haben ja ein ganzes Leben lang Zeit. Was hat das alles jetzt mit dem Advent zu tun, mit dem dritten Adventssonntag? Ja, ganz einfach, ganz klar. Es ist zum ersten Mal der klare Blick auf das, was zu Weihnachten im Kern geschehen wird. Gott wird Mensch, auf das der Mensch entsühnt wird. Auf das dem Menschen seine Last genommen wird, auf das Gott die Last des Menschen nimmt. Sprich, ganz was Einfaches, dass wir endlich imstande sind, die Vergebung so sehr anzunehmen, dass wir uns selbst vergeben können. Dass wir es als einen unendlichen Schatz betrachten, dass wir es als jenen strahlenden Kern erspüren, von dem und aus dem heraus wir leben. Und es gut behüten, es wirklich gut behüten vor bösen Menschen und es denen gerade nicht zum Zerfleischen vorlegen. So wünsche ich euch heute einen ganz wunderbaren Adventabend und morgen ein traumhaftes Erlebnis im Gottesdienst, wo euch wieder zugesichert wird, dass ihr euch vergeben könnt, weil euch schon alles vergeben ist und ihr gleichzeitig die Bestärkung erfahrt, dass ihr euer Innerstes nicht jedem zeigen müsst. Einen wunderbaren dritten Advent euch allen.